Einen schönen guten Abend, liebe Leser und Hörer von Artischock, Hörer vom Artischock Podcast, Leser von Artischock Filmmagazin. Hier ist Rüdiger Suchsland und ich melde mich mit dem ersten Podcast aus Venedig von den Filmfestspielen. Ich sitze gerade an einem recht ungewöhnlichen Ort für einen Podcast, nämlich nicht auf dem Lido, wo ja die Filmfestspiele stattfinden, sondern auf dem berühmtesten Platz von Venedig, dem Markusplatz, und zwar um 2 Uhr nachts. Hier ist es relativ ruhig verglichen mit tagsüber, aber es ist immer noch, und das hört ihr wahrscheinlich auch, laut genug, weil hier immer noch Touristen sind. Die Cafés haben zwar geschlossen, aber draußen stehen die Stühle und man kann sich da hinsetzen. Ich bin nicht der Einzige, der das tut. Manche machen so eine kleine Party um ihren Tisch herum und das werden wir sicher in den nächsten Minuten ein bisschen hören können, zumal der Markusplatz ja eigentlich von allen vier Seiten von steinernen Gebäuden umgeben ist und nur so eine kleine Öffnung zur Venezianer Lagune hat und auch ein riesiger mit Steinen bedeckter Platz ist. Das heißt, es hallt hier einfach ganz schön. Vor ein paar Tagen habe ich hier schon mal gesessen und dann haben zwei Leute nachts um 3 ungefähr Frisbee gespielt und sich einen Spaß draus gemacht, die Frisbee-Scheibe immer auf den Boden knallen zu lassen, und das war saulaut, anders kann man es gar nicht sagen. Ja, das hier mal als kleine Einführung. Diejenigen, die regelmäßig diesen Podcast in den letzten Jahren auch schon gehört haben, die wissen, dass ich normalerweise auf dem Lido wohne, wo die Wege sehr kurz sind. Hier sind nun die Wege für mich diesmal ein bisschen länger, aber dafür fährt man jeden Morgen die etwas längere Zeit, die man braucht, immerhin mit einem Boot. So 20 Minuten ungefähr, je nachdem. Das sind ja so die Pendants zu den Bussen, diese öffentlichen Boote, und mit dem fährt man dann rüber zum Lido, zu dem Sandstreifen, der vor der Lagune gelegen ist. Und das hat durchaus etwas, sowas Meditatives und kurzen, ruhigen Moment des Innehaltens. Man kann da gar nicht viel machen. Man schaut sich das an, die Luft ist hervorragend, das ist frisch am Morgen und man gleitet dann so in den Park hinein. Sehr angenehm. Und natürlich denkt man dann wieder an die Leute, die hier in Venedig immer wohnen. Abgesehen davon, dass die sicher nicht immer nur froh sind über die vielen Touristen, ist es dann aber auch so, dass man in einer wunderschönen Stadt wohnt und solche Wege zur Arbeit, wie sie für mich außergewöhnlich sind, ist dann eine jahrelange Routine und eine Gewohnheit. Ja, ich möchte über ein paar Filme sprechen heute, so einen kurzen Überblick über die ersten Tage bieten auf diesem Weg. Teilweise haben wir schon drüber geschrieben, teilweise werden wir noch drüber schreiben und teilweise auch nicht, wie das so ist. Dieser Podcast soll unabhängig zu hören sein und wird dann durch die Texte ergänzt oder ergänzt umgekehrt die Texte, je nach Perspektive. Venedig aus irgendeinem Grund hat es das Gerücht gegeben, ich glaube, eine Agentur hat das geschrieben, dass in Venedig über 300 Filme laufen würden. Das ist nicht richtig. Ich habe es nochmal nachgezählt. Es sind, selbst wenn man alle Kurzfilme und die Retrospektiven und so weiter mitrechnet, weniger als 150. Und der eigentliche Kern, also die offizielle Auswahl, das heißt der Wettbewerb, die Filme außer Konkurrenz und die wichtige Nebenreihe, die heißt hier Horizonti. Das sind alles zusammen so ungefähr 60, 70 Filme. Auf die kommt es an. Auch die kann man natürlich nicht alles sehen, aber man kann doch so einiges davon anschauen. Und je nachdem, wie viel man schafft und Lust hat, auch zu sehen, es ermüdet natürlich auch. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jeden Tag sich 5 Filme anschauen können. Auch wenn ich es manchmal will, merke ich, dass die Konzentration dann irgendwann nachlässt. Und nebenbei arbeiten, also über die Filme berichten, muss ich ja auch noch. Und das bedeutet dann, dass ich hier notorisch zu wenig Schlaf habe. Und in diesem Jahr zumindest ist es, glaube ich, noch ein bisschen weniger Schlaf, auch durch die etwas längeren Wege. Und das merke ich jetzt schon am dritten oder eigentlich vierten Tag des Festivals, am Samstagabend, dass es ganz schön reinhaut, wenn man jeden Tag nur so 4 Stunden schläft. Ich habe es bisher geschafft, dann, wenn ich wollte, auch morgens, um 8.30 Uhr im Kino zu sein, und das heißt eben mit Aufstehen, Frühstücken und der erwähnten Bootsfahrt, dass ich dann ungefähr um 7 Uhr aufstehen muss. Heute zum Beispiel war das der Fall. Heute habe ich den Film von Paul Schrader gesehen, der hier außer Konkurrenz läuft. Der aber, Schrader bekommt den Ehrenlöwen von Venedig, einen der Ehrenlöwen in diesem Jahr. Und sein Film heißt Master Gardener, Meistergärtner. Der Paul Schrader, man kennt ihn in jedem Fall als Drehbuchautor für wichtige Hollywood-Filme wie vor allem Taxi Driver, das ist seine berühmteste Drehbucharbeit. Man kennt ihn aber auch schon seit den 70er Jahren als Regisseur und sicher als Regisseur von Filmen, die auch immer independent waren. Und er hat eigentlich zunehmend eine eigene Art von Filmen, so eine typische Handschrift entwickelt. Das sind doch, scheinen mir oft, Filme über Außenseiter, Filme, die sowohl in der Machart sehr konzentriert sind, die aber auch sehr oft von so etwas wie Konzentration handeln, die Hauptfiguren zeigen, die so eine Art von mönchischer Existenz führen. Denken wir nur mal an die letzten Filme, First Reformed und dann The Card Holder und dann eben jetzt ein neuer Film, Master Gardener. In Master Gardener, da geht es, ist die Hauptfigur ein Gärtner, aber nicht irgendein Gärtner. Joel Edgerton spielt ihn, der australische Schauspieler. Und dieser Gärtner, den umgibt von Anfang an so eine bestimmte Rätselhaftigkeit. Man kann sich schnell vorstellen, dass mehr dahinter steckt. Er ist der Gärtner eines privaten Gartens, den er mit sehr viel Genauigkeit und sehr viel Mühe und auch Liebe führt und insgesamt drei Leute, die dort arbeiten. Und das Ganze gehört einer reichen Frau, die wird von Sigourney Weaver gespielt. Es wird nicht weiter thematisiert, von wem sie das Geld hat, ob sie eine reiche Witwe ist oder ob sie es selber auf die eine oder andere Weise verdient hat. Sie sagt irgendwann mal, sie hätte diesen Garten geerbt. Und der Garten verkauft seine Pflanzen für wohltätige Zwecke. Und wird in einem, wenn man so will, strengen Regiment geführt von eben dieser Gärtnerfigur, die Joel Edgerton spielt. Aus dem Off liest er manchmal solche Gartenregeln, wo dann zum Beispiel erstmal unterschieden wird zwischen verschiedenen Gärten, dem geordneten Garten, dem ungeordneten Garten und dem wilden Garten. Und sehr schnell ist eigentlich klar, dass diese Gärten und das Gärtnern nicht nur in diesem Film, sondern vermutlich auch im Leben, das legt der Film nahe, aber jedenfalls in diesem Film, eine Metapher ist, eine Metapher für das Leben und eine Metapher auch für den Umgang mit anderen Menschen, für Erziehung. Und was dieser Film dann erzählt, das ist eigentlich die Geschichte eines jungen Mädchens, die eine entfernte Verwandte ist von der Sigourney Weaver-Figur, von der reichen Alten und die offenbar ein Drogenproblem hat. Außerdem, wie es der Film ausdrückt, she is mixed blood, das heißt, sie ist nicht ganz weiß und auch nicht ganz schwarz und sie ist hübsch. Aus meiner Sicht ist die Besetzung vielleicht nicht ganz ideal, weil die Figur fast zu hübsch und zu nett aussieht, um das zu verkörpern, was sie verkörpern soll, nämlich eine junge Frau aus eher sozial schwachen Verhältnissen, die eben Drogenvergangenheit hat, die sehr streetwise ist, die einen eindeutig sehr schlechten Umgang hat. Und der Film ist aber auch überhaupt nicht psychologisch. Eher erklärt weder die Figuren aus sich selbst heraus, noch das Verhältnis der Figuren untereinander mit einer platten psychologischen Logik, sondern er nimmt die Figuren eher einfach so, wie sie sind. Diese reiche Frau hat eine Art, ist eine Art absolutistische Herrscherin in diesem Gartenbetrieb und in ihrem eigenen Haus. Sie hat diese verschiedenen Angestellten, die im Prinzip wie ihre Sklaven sind, die ihr gehören. Das heißt, die Ordnungsmodelle, von denen der Film handelt, wenn es um das Ordnen im Gärtnern geht, die werden auch sehr schnell ins Perverse übertrieben. Die Perversion der Ordnung, die spielt ja auch von Anfang an eine Rolle, also absoluter Gehorsam, das Dressieren, das Beschneiden auch der menschlichen Möglichkeiten. Und Wenn man dann so ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, dass auch diese Hauptfigur von Joel Edgerton, dass die einen sehr, sehr genauen Haarschnitt zum Beispiel hat, eine Verordnung getrimmter, immer sehr exakt gekämmter Haarschnitt. Man bekommt dann auch mit, dass er regelmäßig zum Abendessen bei seiner Chefin eingeladen wird. Die Chefin, die mindestens mal 20 Jahre älter ist als er, vielleicht auch 30. Das Alter wird nicht genannt in dem Film. Und dann unterhält sie sich über sowohl konkrete Fragen der, wenn man so will, der Gartenverwaltung und wie es jetzt weitergeht mit dem Betrieb. Aber man unterhält sich auch über die Menschen. Und dann irgendwann, wenn das Essen dann fertig ist, dann sagt sie ihm auch mal, bring me to bed. Und dann ist schon klar, dass sie miteinander schlafen. Und wie weit das freiwillig ist, wie weit das einfach nur eine sexuelle Dienstleistung von seiner Seite ist, das kann man als Zuschauer nur vermuten. In jedem Fall kommen keine besonderen Gefühle zwischen diesen beiden Figuren auf, obwohl die sicherlich in einer Grundsympathie und in einem Grundverständnis auch miteinander verbunden sind. Das also alles erzählt Paul Schrader. Der eigentliche Kern der Geschichte ist aber etwas anderes, denn es stellt sich dann mit der Zeit heraus, dass die Hauptfigur, die männliche Hauptfigur, dass der immer ein sehr zugeknöpftes Hemd zum Beispiel trägt und der auch ansonsten sich extrem kontrolliert, wie oft die Figuren bei Schrader. Wir erkennen dann aber, dass in diesem Fall die Selbstkontrolle auch einen anderen Grund hat. Das ist nämlich ein ehemaliger Krimineller, der mit der FBI kooperiert hat. Und zwar geht es um kriminelle Rechtsextremisten, Mörder. Er hat seine Kameraden verraten, er hat die Seiten gewechselt, er hat offenbar auch selber bestimmte Rechtsextremisten ermordet. Ob im Wissen oder gar im Auftrag des FBI, das bleibt alles so ein bisschen offen. Die Hauptsache ist die, er wird gesucht von seinen ehemaligen Kameraden und er lebt unter falschen Namen in neuer Existenz und er hat sich gewissermaßen in diese Gärtnerei wie in ein Kloster zurückgezogen. Und dadurch, dass er aber jetzt das in seine Obhut an das junge, selbst sehr fragile, labile Mädchen gegeben wird, ist er auch bis zu einem bestimmten Grad gezwungen, erstens sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Denn wie gesagt, das Mädchen ist nicht weiß und er selbst hat große Tattoos mit Hakenkreuzen und mit White Power Inschriften auf seinem Rücken. Und es ist ganz klar, dass er in seiner Vergangenheit ein Rassist war, das jetzt abwerfen will, aber es gewissermaßen in ihn, nicht nur in seinen Körper, sondern auch in seine Seele eingeschrieben bleibt. Und insofern ist das sein Drama, es ist aber auch ein bisschen das Drama des Verhältnisses zwischen den beiden, denn schnell ist da Sympathie und aus dieser Sympathie entwickelt sich auch Liebe. Und auch deswegen ist er gezwungen, sich selbst, seine sichere Zurückgezogenheit zu riskieren, sich selber bis zu einem bestimmten Grad aufzugeben und neu zu erfinden. Er kontaktiert seinen Kontaktmann beim FBI, der einzige, der um seine versteckte Existenz weiß. Und das tut er zunächst einmal, um ihr zu helfen, um einen Menschen, einen Drogendealer, der sie bedroht, durch die Polizei neutralisieren zu lassen. Aber damit ist auch eine Gefährdung von seiner Existenz gegeben. Und es ist nicht so ganz klar, es steht die ganze Zeit im Raum, dass ihn seine alten Bundesgenossen dann suchen, vielleicht auch gefunden haben. In jedem Fall kommt es dann zu einer Art Showdown, wo er es schafft, im Ergebnis dann ein neues Leben zu gewinnen, zu beginnen. Zumindest vermutlich schafft, denn wir wissen ja nicht, wie der Film weitergeht, wenn er zu Ende ist. Das Ende des Films ist bis zu einem bestimmten Grad utopisch. Man könnte sagen, das ist auch eine Wunschvorstellung und so kann es gar nicht sein. Wir haben alle genug Filme gesehen, um zu wissen, dass solche Geschichten schlechter ausgehen, als sie in diesem Fall ausgehen. In jedem Fall möchten wir das glauben. Und dieses leicht utopische Ende, wo dann die beiden glücklich als Paar in dieser Gärtnerei leben und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und gärtnern auch noch heute, das ist halt ein sehr märchenhaftes Ende. Ich glaube, Paul Schrader weiß darum. Ihn interessiert das Ende nicht mehr, als dass es notwendig ist, um den Film aufhören zu lassen. Ihn interessiert die Situation, ihn interessieren die verschiedenen Möglichkeiten, die in dieser Situation dieses zurückgezogenen, quasi klösterlich lebenden Mannes, die da drin liegen. Und ihn interessiert sicherlich auch die Metaphorik des Gärtnerns, die eine große Rolle spielt. Gärtnern sei die Manipulation der natürlichen Welt. Das ist einer der Sätze, der so gegen Ende fällt. Teilweise ist das, glaube ich, auch aus Klassikern der Gartenkunst entnommen. Der Abspann, da sind bestimmte Hinweise drauf. Das ist insgesamt ein kleiner, feiner Film, der nicht zu viel will, der das, was er will, glaube ich, recht gut schafft, der eine künstliche Atmosphäre, man hält das keine Sekunde lang irgendwie für vollkommen realistisch, sondern eher für eine visualisierte Laborsituation, der also diese Künstlichkeit nicht vor sich herträgt als was Besonderes, aber auch nicht versteckt, der nicht so tut, als wäre das jetzt ein realistisches Bild. Und der so ein bisschen gelassen, mit leichten Anflügen von Selbstironie, mit seinen Figuren umgeht und mit seinen Geschichten. Und das ist so alles in allem eine recht angenehme Art des Filmemachens. Und ich finde, es ist natürlich bewundernswert, Paul Schrader ist auch nicht mehr der Jüngste, dass er zu seinem Preis, den er hier bekommt, dann auch so einen Film mitbringt und dass er uns zeigt, dass er sich nicht verändert hat, dass er zeigt, wie er es schafft und dass er es schafft, immer noch, auch im höheren Alter, einen richtigen Paul Schrader-Film zu machen. Das ist alles sehr angenehm und das ist schön zu sehen und ich hoffe, dass Master Gardener irgendwann noch nach Deutschland kommt. Der eigentliche, sozusagen das Highlight für mich in einem Festival, das muss ich vielleicht mal kurz sagen, in einem Festival, was auf der Papierform her, von der Papierform, wenn man einen Katalog und das Programmheft durchliest, ein bisschen langweilig aussieht. Es hat weder richtig große Namen, sei es aus Amerika, sei es aus Europa, sei es aus anderen Teilen der Welt, die sowieso, kommt mir vor, vergleichsweise unterrepräsentiert sind in Venedig in den letzten Jahren. In einem solchen Programm, da ist nichts, was man mit riesiger Spannung erwartet. Da sind einige Sachen, die man wohlwollend erwartet, aber nichts, wo alle darauf hinfiebern, scheint mir. Und es sind überhaupt keine Filme, also keinesfalls sehr viele Filme. Ich glaube eigentlich überhaupt keine Filme, wo man sagt, darauf freut sich die ganze Filmszene schon seit Jahren. Der neue Film von XYZ. Das alles haben wir hier nicht. Ich denke, das ist eher ein sehr, sehr durchschnittliches Jahr, ein bisschen ein langweiliges Jahr ist und ein Jahr, wo auch Venedig ein paar Filme im Hauptprogramm hat, die sie unter anderen Umständen keinesfalls ins Hauptprogramm genommen hätten. Sicher ist das eine oder andere noch, wo man gespannt drauf ist. Blonde zum Beispiel, das Biopic über Marilyn Monroe oder der neue Film von Rebecca Slutowski, der morgen läuft. Es ist nicht so eine Spannung, ein Vibrieren in der Luft. Und man hat doch in früheren Jahren schon ganz andere Namen hier in Venedig gehabt. Umso mehr überrascht es mich offen gesagt auch, dass der neue Film von Ulrich Seidel, über den gerade aus ganz anderen Gründen gesprochen wird, ohne dass ihn irgendjemand gesehen hat, dass dieser neue Film, Filmtitel Sparta, nicht in Venedig läuft, nicht genommen wurde, sondern dass der in San Sebastian läuft. Venedig hat ihn abgelehnt, genau wie Venedig den neuen Film von Fatih Akin abgelehnt hat. Also solche Entscheidungen und einige andere sind durchgesickert. Und man kann jetzt nicht sagen, die Filme, die hier laufen, die haben es bisher bewiesen, warum man diese Filme ablehnen musste, weil die Filme, die hier laufen, so viel interessanter sind. Aber unter den Filmen, die hier laufen, ist der Film, der mir bisher am besten gefallen hat und der mir gewissermaßen den bisherigen großen magischen Moment beschert hat, der Film von Luca Guadagnino gewesen, dem Italiener, der schon öfter in Amerika und mit Amerikanern gearbeitet hat, der auch schon einen englischsprachigen Film in Italien gedreht hat und der ein Kosmopolit ist, ein sehr verspielter Regisseur, der auch Lust hat, immer irgendwelche anderen Sachen zu machen. Call Me By Your Name ist natürlich der große Festivalerfolg und ich glaube auch Publikumserfolg von Guadagnino gewesen, aber es gab eine ganze Reihe von anderen Sachen. Was er hier nun gedreht hat, ist ein Film, der den Titel trägt Bones and All. Und den magischen Moment, den versuche ich mal ein bisschen so zu evozieren, in euren Ohren hervorzurufen, in eurer Fantasie, indem ich kurz beschreibe, was ich gesehen habe. Was ich nämlich gesehen habe, am Anfang, die ersten knappen 10 Minuten dieses Films, das ist eigentlich etwas, was man von Guadagnino auch kennt, was insofern einen überhaupt nicht überrascht, sondern man denkt, aha, ja, das macht er jetzt schon wieder. Ein Highschool-Drama, eine Highschool-Geschichte. Wir sehen so ein paar Schüler, wir sehen die Aufnahmen der Schule, der Schulgänge und so weiter und so fort. Wir sehen dann ein junges Mädchen, was Klavier spielt, ein schwarzes Mädchen, zu ihr kommt ihre Freundin, die es weiß und die spricht mit ihr und sagt, willst du nicht heute Abend vorbeikommen? Sie sagt, nein, mein Vater ist ja so streng, er erlaubt es nicht und so weiter und so fort. Kurz gesagt, wir teilen ihre Sehnsucht, den Abend eigentlich mit Freundinnen zu verbringen. Wir bekommen dann mit, wie sie von ihrem Vater abgeholt wird, der tatsächlich so offensichtlich relativ streng mit ihr umgeht. Und sie gehorcht aber auch. Und dann scheint die Antwort darin zu liegen, dass beide in einem Trailerpark wohnen und dass die Mutter nicht da ist. Das wurde auch schon erwähnt. Die Mutter kennt dieses Mädchen gar nicht. Und das ist aber nur eine Scheinantwort. Denn wir bekommen dann mit, wie sie abends eben tatsächlich ausbüchst, durchs Fenster rausklettert. Sie wohnen in einem Trailerpark und scheinen arm zu sein. Und vielleicht ist auch dieses Klassenproblem, das Geldproblem, der eigentliche Hintergrund, warum sie von Anfang an so etwas, eine outsiderhafte Aura um sich herum trägt. Aber trotzdem scheint das alles so in den bekannten Bahnen sich zu bewegen. Es scheint vor uns eine Coming-of-Age-Geschichte zu liegen, wo ein junges Mädchen in irgendeiner Form mit sich selber ins Reine kommen muss, in einer Highschool-Welt. Das passiert alles nicht. Sie büxt dann zwar aus dem Trailerpark, sie geht tatsächlich zu ihrer Freundin, da sind noch andere Freundinnen, man unterhält sich über klassischen Girls-Stuff, über Mode, über Lippenstifte, über Nagellack. Man hört Musik. Und diese beiden, die Gastgeberin und unsere Heldin, sie heißt Maren, die liegen beide auf dem Boden und schauen sich dann an und man denkt, ach so, in diese Richtung geht es. Es gibt jetzt eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Mädchen. Aber auch das ist nicht das Thema des Films. Und auch dazu kommt es tatsächlich nicht, obwohl es so einen Moment den Anschein hat, so wie sie sich anschauen, als könnten sie sich jetzt gleich küssen. Und tatsächlich gibt es auch so einen Augenblick, wo Maren einen Finger von ihrer Freundin küsst und in den Mund nimmt. Was dann aber passiert, und das ist dieser genannte magische Moment, das ist, dass sie plötzlich in diesen Finger beißt und ihn bis auf die Knochen abbeißt. Und das in Sekundenschnelle. Maren bekommt da etwas Tierisches, etwas Monsterhaftes. Es geht schnell, es fließt sehr viel Blut, es wird geschrien, die Musik unterstützt das alles auch. Und dann rennt Maren aus dem Haus heraus. Und das Nächste, was wir sehen, ist, wie sie zu Hause ankommt, ihren Vater weckt und der sagt, oh nein, du hast es schon wieder gemacht, pack deine Sachen, wir haben 3 Minuten, bis die Polizei kommt. Und sie fliehen. Ja, und das ist ein Schock, ein kleiner, sehr effektiver Schock, der den ganzen Film auf den Kopf stellt, nur nach maximal einer Viertelstunde, eher glaube ich 10 Minuten. Und dann geht die eigentliche Geschichte los. Was nämlich herauskommt, ist, dass Maren eine Kannibalin ist, die irgendwie in regelmäßigen Abständen Menschenfleisch essen möchte. Warum, wieso, woher das kommt, das wird den ganzen Film über nicht thematisiert. Es wird nur gesagt, dass sie dass sie das offenbar von ihrer Mutter hat. Der Vater ist kein Kannibale, das bekommen wir dann auch mit. Ja, und dann sehen wir immer so an Inserts, auch im Folgenden dieses Films sehen wir, der Film hat zuerst in Virginia gespielt und dann sind sie jetzt bald in Massachusetts. Und dort kommt dann Maren eines Tages nach Hause und sie findet die Wohnung fast leer vor. Der Vater ist weg. Und er hat ihr dagelassen einen Umschlag mit einem Batzen Geld und einer Tonkassette. Und er sagt ihr dazu dann, dass sie diese Tonkassette möglichst bald vernichten sollte, denn da ist ja seine Stimme drauf. Und sie ist auf sich gestellt. Und wir werden diesen Vater dann auch nie mehr wiedersehen, sondern was wir sehen, das ist, dass Maren ihre Mutter sucht und dass sie über die Zeit des Films sich diese Kassette zu Ende anhört. Und um das jetzt ein bisschen schneller zu erzählen, was dann passiert, das ist, dass sie andere Kannibalen kennenlernt, dass sie sich in einen von ihnen verliebt. Und dass dieser Film denn das Genre des Kannibalenfilms oder allgemeiner Monsterfilms mischt mit dem Genre des Roadmovies. Das ist eine Reise, die geht durch mindestens 6 US-Bundesstaaten. Es geht ja noch nicht nur um die Mutter, es geht auch um seine Geschichte. Ein bisschen fahren sie irgendwo hin und wissen nicht genau wohin. Ein bisschen fahren sie vor irgendetwas weg und da wissen sie schon ein bisschen genauer, wovor sie wegfahren. Der Film spielt übrigens klar situiert in den 80er Jahren. Das heißt, es gibt keine Mobiltelefone und auch keine Personal Computer schon mal, aber keine Laptops, die man mit sich hat. Es ist noch eine ganz andere analoge vordigitale Welt. Es ist außerdem, also spielt ziemlich genau im Jahr 1988. Es ist klar, es ist das Ende der Reagan-Jahre. Man kann das Ganze als politischen Kommentar verstehen, das ist aber, spielt keineswegs die Hauptrolle. Sondern was viel wichtiger ist, ist, wir haben es hier mit jungen Menschen zu tun, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, so teilweise klassische Rednecks, denen wir hier begegnen, Hillbillies, die Budweiser trinken am Lagerfeuer und die dann davon sprechen, wenn sie Kannibalen sind, wie sie Menschen verspeist haben oder die eben keine Kannibalen sind. Es ist auch ein Amerika, was eben zu einem erstaunlich großen Anteil dann doch von Kannibalen bevölkert ist, die einen sehr starken Geruchssinn haben, ansonsten aber so aussehen wie wir. Oder wie eben klassische Rednecks. Und ansonsten ist diese Geschichte keine, die durch einen großen Plot sich auszeichnet. Das ist eher ein Film, der rumhängt, der meandert, der Stimmungen zeigen will, der viel mit Musik arbeitet und der uns auch etwas erzählt, gewissermaßen über die eine Klassensituation. Und es gibt zwei Filme, an die mich der auch ein bisschen erinnert hat. Der Film Bones and All, nämlich zum einen kann man sich sogar an den Venedig-Sieger vor 2 Jahren, an Nomadland, erinnern. Und von Chloe Zhao. Und dann aber auch an den Film von Andrea Arnold, der in Amerika spielt mit Shia LaBeouf. Ich überlege gerade, wie er nochmal hieß. Das sind beides Filme, die mir nicht so gut gefallen hatten damals. Es sind aber, demgegenüber gefällt mir der von Guadagnino viel besser. Aber diese beiden genannten Filme, die haben mit Guadagninos Film zumindest eine ganz klare Gemeinsamkeit, nämlich die, dass sie sich für dieses Leben dieser eigentlich verlorenen jungen Menschen ohne viel Geld und ohne viel Hoffnung interessieren. Und der Kannibalismus, der wird hier nicht groß zum Thema gemacht. Der ist hier einfach etwas, was die Leute, die Kannibalen sind, oder Eater, wie es mal heißt, unterscheidet vom Rest. Und der vielleicht auch dafür da ist, beim eher bildungsbürgerlichen Kinopublikum so etwas wie einen Ekel vor diesen Menschen ganz deutlich zu markieren und vor Augen zu führen.